Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Wir befinden uns im Jahr 1100 vor Christus. Ganz Israel ist von den Römern, von den Midianitern besetzt. So oder so ähnlich könnte die Geschichte von Gideon losgehen, wenn er ein Comicheld wäre. Bevor wir uns aber mit seiner Geschichte befassen können, brauchen wir erst diesen, ich weiß nicht, ob du es bei Asterix noch kennst, diesen kleinen gelben Balken, was bisher geschah. Weil sonst können wir seine Geschichte nicht verstehen. Das Alte Testament berichtet uns die Geschichte Israels grob in 5 Abschnitten. Ich habe hier mal so eine Zeitskala mitgebracht. Es beginnt mit den sogenannten Erzvätern. Das sind Abraham, Isaak und Jakob. Und wenn man möchte, könnte man hier auch noch Josef dazu packen. Der zweite Teil ist dann die Wüstenwanderung, Mose und Josua, die das Volk aus Ägypten herausführen und dann Israel erobern. Dann kommt die Zeit der Richter, auch eine relativ lange Zeit. Dann kommt die Zeit der Könige, das teilt sich in ein Nordreich, ein Südreich. Die gehen unter, Israel wird in die Verbannung geführt, kommt dann wieder zurück. Und Gideon, ja, Gideon ist einer der Richter. Seine Geschichte ist die ausführlichste, die im Buch der Richter erzählt wird, in 3 Kapiteln. Und die Richter im Richterbuch sind nicht mit unseren heutigen Richtern vergleichbar. Sie waren zwar auch für Rechtsprechung, also für Streitschlichtung zuständig, aber mehr noch waren sie Anführer. Sie hatten mehr zu sagen als die Stammesältesten, als die Sippenoberhäupter, aber, und das ist wichtig, sie waren kein König. Ein Sohn eines Richters war auch nicht automatisch selbst dann Richter. Mose und Josua waren im Prinzip auch schon so eine Art Richter, Führer des Volkes, die von Gott bestimmt waren. Unter Josua hatten die Israeliten das Land, was wir auch heute noch Israel nennen, weitestgehend erobert, aber nicht vollständig. Das Volk Israel teilt sich in 12 Stämme und unter Josua, da herrscht Einheit. Er ist die zentrale Führungsfigur und als er stirbt, fehlt diese zentrale Führungsfigur. Und mit dem Tod von Josua geht es schleichend bergab mit Israel. Auf der einen Seite verlieren sie ihre Einheit. Man geht nicht mehr gemeinsam gegen den Feind vor, sondern jeder macht so, wie er meint, jeder wurschtelt so vor sich hin. Und das hat Folgen. Das hat Folgen. Die Eroberung geht nicht weiter. Und militärisch kommt man von der Siegerstraße auf die Verliererstraße. Es läuft nicht mehr so. Aber viel schlimmer noch als das politische Problem ist das Geistliche. Obwohl Gott sie vorher gewarnt hatte, durch Josua, durch Mose und auch noch durch weitere Propheten, wenden sie sich immer mehr von Gott ab und wenden sich den Göttern zu, die ihre Nachbarvölker verehren. Weil ihre Nachbarvölker, die hatten die hipperen Städte. Die hatten einen richtigen König, nicht bloß irgend so einen Richter. Und die waren richtig prunkvoll. Und außerdem, die Religion war besser. Dort wurde Baal und Aschera verehrt. Das war so ein Fruchtbarkeitskult und bei Festen in dieser Religion, da gab es viel gutes Essen, viel Alkoholisches zu trinken und auch alle möglichen Ausschweifungen. Das war irgendwie deutlich attraktiver, deutlich angenehmer als die Verehrung eines Gottes, der schon relativ konkrete Vorstellungen hatte, wie man so miteinander umgeht und wie man auch mit ihm umgeht. Und mit einem Gott, der Anspruch auf die Herzen seines Volkes erhoben hatte. Solche Ansprüche stellte Baal nicht. Ihm war es egal, was man so macht. Und da, wo man nur erst so ein bisschen mitgefeiert hatte, macht man auf einmal doch aktiv mit. Immer nur kleine Schritte. Aber viele kleine Schritte machen irgendwann auch einen langen Weg. Und dann baut man einen eigenen Baal-Altar. Und der Weg zum zentralen Heiligtum, der Stiftshütte, der ist weit und man kann das ja auch alles hier mit Baal erledigen. Und tatsächlich, nicht die Kanaaniter passen sich den Israeliten an, sondern es ist umgekehrt. Die Israeliten passen sich den Kanaanitern an. Und so kommt es zu einem verhängnisvollen Kreislauf. Zuerst läuft Israel von Gott weg und verehrt andere Götter. Das hat dann zur Folge, dass andere Völker stärker werden und Israel unterdrücken können. Es kommt zu Leid. Dann schreit man zu Gott und sagt, Gott, wie kannst du das zulassen, dass es uns so schlecht geht? Und Gott hört es und er erweckt einen Richter, der kommt und Israel rettet und Frieden bringt. Und wenn der Richter stirbt, dann fängt das Ganze wieder von vorne an mit dem Abfall. Und wir befinden uns jetzt in dieser zweiten Phase, der Phase des Leids. Israel ist von Gott abgefallen und ein anderes Volk, die Midianiter, können die Israeliten unterdrücken. Und sie unterdrücken sie nicht nur, sondern sie führen einen richtigen Vernichtungsfeldzug gegen sie. Immer zur Erntezeit kommen sie und stehlen den Israeliten, was sie geerntet haben, und stehlen ihr Vieh. Und das bedeutet damals, Hunger geht um in Israel. Viele sterben. Und für Israel geht es in dieser Situation um Leben oder Tod. Und zu dieser Zeit lebt ein junger Mann, Gideon. Doch hören wir ihn selbst.
Gideon? Gideon?
Ja? Ja, bin ich?
Ja. Bist du Gideon?
Ja. Ja, bin ich, ja.
Gideon, der tapfere Held?
Ja, schon mal was von Ironie gehört. Wie viele Kämpfe hatte ich denn damals schon gewonnen?
Also klar bin ich der tapfere Held. Ich meine, so hat mich der Engel des Herrn genannt. Gut, damals waren noch keine Kämpfe gewonnen. Ich war ja auch noch jung und grün hinter den Ohren.
Jetzt aber mal langsam. Fang doch mal von vorne an.
Also pass mal auf. Die Zeit damals war ziemlich mies. Die Midianiter haben uns ständig gepiesackt. Haben unser ganzes Essen weggenommen. Getreide, Obst, Tiere, alles weg.
Ja, ich war damals Vegetarier. Unfreiwillig allerdings.
Das klingt jetzt aber nicht so heldenhaft.
Nö, war's auch nicht.
Nö. Noch nicht, ne? Kommt noch. Auf jeden Fall kam dann der Engel des Herrn zu mir und meinte, Gideon, du starker Held, der Herr ist mit dir. Du sollst die Israeliten von den Midianitern befreien. Und ich so, claro, wann soll ich kommen?
Glaub dem kein Wort. Überleg doch mal, warum läuft es so miserabel, obwohl doch der Herr auf unserer Seite ist? Bräuchte man da nicht so etwas wie eine, sagen wir mal, Wunderwaffe? Und dann hat der zu mir gesagt, ich sei diese, wie auch immer, Wunderwaffe.
Siehst du, wenn der Herr das sagt, ich bin also doch die Wunderwaffe.
Und da sagte ich, Beweise. Ja, ich will Beweise, sonst geht das nicht.
Ja, pass mal auf. Der Engel des Herrn kam dann wieder zu mir und hat einfach das ganze Festmahl, was ich gerade gekocht hatte, niedergebrannt mit einem Stock. Also man könnte sich das vorstellen, wie als hätte der so einen Bunsenbrenner gehabt. Aber es war einfach ein Stock. Das war voll krass.
Der hat halt gewusst, wie gut ich kochen kann. Aber ehrlich, danach habe ich es richtig mit der Angst zu tun gekriegt.
Also ich hatte danach voll den Mut, habe alles getan, was der Engel des Herrn gesagt hat. Altar des Gottes Baals niedergebrannt, Pfahl der Göttin Aschera zerstört. Ich sage ja immer ganz gerne, Aschera zu Asche. Habe ich alles gemacht.
Ja, ja, nachts, wenn es niemand merkt.
Ja, und dann?
Die wollten mich töten.
Haben sie aber nicht.
Ja, Papa hat mich rausgehauen. Er meinte nur, soll doch Baal für sich kämpfen, wenn er denn ein Gott ist.
Tja, und genau so kam ich zu meinem Spitznamen Jerub-Baal.
Ja, und was heißt das?
So viel wie der, der mit Baal kämpft.
Tja, und gleich darauf habe ich auch schon die Posaunen geblasen und das ganze Heer um mich versammelt.
Ja, aber ich war da immer noch im höchsten Maße unsicher. Wollte Gott wirklich Israel erretten? Und hat er sich dazu mich ausgesucht?
Ja, pass auf, er hat's mir bewiesen. Schau.
Nein, nee, das war ja wohl Zufall. Es kann ja mal passieren, dass die Wolle feucht ist und außenrum liegt halt kein Tau.
Ja, nee, pass auf, am nächsten Tag war alles drumherum nass, nur die Wolle war trocken. Da war ich völlig überzeugt.
Und Gideon, bist du jetzt ein Held?
Ja.
Ja, Gideon, ist er nun ein Held oder nicht? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und wenn wir das uns heute fragen, wollen wir überhaupt heute noch Helden sein? Ich habe manchmal den Eindruck, wir sehen heute Helden eher kritisch. Bei uns sind doch eher Anti-Helden gefragt. Und wenn ich mir diesen Gideon anschaue, wie er in der Bibel beschrieben wird, Gott scheint irgendwie einen anderen Begriff von Glaubensheld zu haben, als ich den so habe oder als wir uns darunter oft vorstellen. Gideon ist eine komplexe Persönlichkeit und wir haben 3 Sonntage Zeit, um uns mit ihm zu beschäftigen. Und heute fangen wir an mit dem ersten Teil seines Berichtes, dem Kapitel 6 des Buches Richter. Und keine Angst, es ist zu viel, um das hier zu lesen. Deswegen haben wir das Theaterstück, da waren so die Highlights des Kapitels 6 mit drin. Ja, wer ist dieser Gideon, der tapfere, der zweifelnde Held? Zunächst mal ist er ein Angsthase. Gideon, der Angsthase. Gut, fairerweise muss man sagen, also die Sicherheitslage bei ihm zu Hause war so eher schlecht. Aber lehnt sich Gideon dagegen auf? Nein, er kämpft nicht. Er macht sein Ding, heimlich. Er drischt seine magere Ernte heimlich. So heimlich, dass ihn die Midianiter nicht hören und dass sie nicht kommen und ihn umbringen. Er ist nicht mutig. Er hat Angst. Er versteckt sich. Selbstbewusstsein? Null. Ein Held? Lachhaft. Aber scheinbar nicht für Gott. Er will diesen Angsthasen in seinem Team. Er sendet einen Engel. Und der teilt ihm voll Stolz mit, der Herr ist mit dir, du starker Kriegsheld. Und Gideons Antwort darauf, die ist wenig heldenhaft. Wir können es lesen in Richter 6, Vers 13. Da heißt es, wie meinst du das, Herr? Wenn der Herr mit uns ist, warum passiert uns dann das alles? Wo sind alle seine Wundertaten geblieben, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Wo sind alle seine Wundertaten geblieben? Eine Frage, die Gott über die Jahrtausende begleitet und in unendlicher Variation immer wieder neu gestellt wird. Wenn Gott es gut mit uns meint, wieso läuft es dann so schlecht? Wieso haut er uns nicht raus? Wieso rettet er uns nicht? Und die bloße Zusage, das, was der Engel sagt, dass Gott mit ihm ist, die kann Gideon nicht überzeugen. Da könnte ja jeder kommen. Gideon will Bestätigung. Und zwar eine Bestätigung, die über den bloßen Spruch hinausgeht. Er will ein Zeichen von Gott. Und damit ist er nicht allein. Bei vielen Berufungsgeschichten berichtet die Bibel über Zweifel der Berufenen, dass sie es nicht sich selbst zutrauen und sie bekommen ein Zeichen. Sie wollen auch diese Bestätigung. Ich habe es nicht genau erforscht, aber mir scheint es, dass Gideon derjenige ist mit dem ausgeprägtesten Wunsch nach einer Bestätigung. Ist das wirklich Gottes Wille? Ist das wirklich echt? Höre ich hier richtig? Und nicht, dass wir uns missverstehen. Es ist gut, auch in altbekannten biblischen Texten immer wieder neu zu fragen, habe ich wirklich verstanden, was hier gemeint ist? Nicht so, dass ich das, was unsere Gesellschaft so will, in biblische Texte reininterpretiere. Das ist nicht gut. Aber was ich meine, ist, neu darüber zu reflektieren, was meint die Bibel wirklich? Habe ich wirklich verstanden, was Gott da sagen will? Oder auch aus meinen Lebensumständen heraus, habe ich verstanden, was Gott sagen will? Das ist gut. Aber das ist nicht das, was Gideon will. Er will ein richtiges Zeichen Gottes. Und wenn es das nicht gibt, dann macht er gar nichts. Und interessanterweise, er bekommt dieses Zeichen. Und zwar nicht einmal, sondern dreimal. Das erste Zeichen ist, dass der Engel an den Stein schlägt mit seinem Stock, auf dem Gideon das Essen zubereitet hat, und dann schlagen aus dem Stein die Flammen und das Essen wird quasi als Opfer für Gott verzehrt. Und ob der Engel das Zeichen gewählt hatte, weil er wusste, was er da essen musste, wenn er es nicht gemacht hätte, das wissen wir nicht so genau, aber vielleicht möglich. Aber interessanter sind die beiden weiteren Zeichen. Gideon bekommt den Auftrag, den Altar zu zerstören für Baal, und das macht er auch, bevor es ernst wird mit dem Kampf gegen die Midianiter. Und jetzt, aber nachdem er das gemacht hat, sind die Midianiter dran. Und dann beim zweiten Mal, da gibt Gideon selbst die Bedingungen für das Zeichen vor. Ich lese mal ab Vers 36. Gideon sagt zu Gott: Willst du Israel wirklich durch mich retten, wie du gesagt hast? Wenn ja, gib mir ein Zeichen. Ich lege hier frische Schafswolle auf den Dreschplatz. Wenn nun die Schafwolle vom Tau nass ist, aber der Boden drumherum ganz trocken, so weiß ich, du wirst Israel durch mich retten, wie du es gesagt hast. Und Gott macht es so, wie Gideon es will. Hast du auch schon mal versucht, auf diese Art zu erforschen, was Gottes Wille ist? Ich meine, hat ja super funktioniert bei ihm. Und in manchen christlichen Kreisen ist das sogar zu einem Sprichwort geworden oder zu einer Redewendung geworden. Ich gehe mal ein Vlies auslegen, also diese Schafswolle. Und das führt manchmal zu seltsamen Geschichten. Kennst du auch so welche? Also ich habe zum Beispiel einen Freund und der hat gesagt, dass er seine Freundin nur heiraten wird, wenn ihm eine Stimme Gottes mitteilt, dass er es tun soll. Und er sagte mir das so und ich sagte dann so zu ihm: Naja, also wenn ich jetzt Gott wäre, würde ich mir von dir ehrlich gesagt hier keine Vorschriften machen lassen. Und daraufhin hat er gesagt: Naja, aber wenn man in der Bibel liest, dann lesen wir ja davon, dass Gott auch mit seiner Stimme zu Menschen spricht, und er sieht jetzt nicht ein, wieso das für ihn nicht möglich sein sollte. Nun, was glaubt ihr, was ist passiert? Also er hat sie doch irgendwann geheiratet, obwohl keine Stimme kam. Und ich glaube durchaus, dass Gott mit einer Stimme zu uns reden kann. Aber Leute, ganz ehrlich, wir sind nicht in der Position, Gott Vorschriften zu machen. Wir können nicht die Bedingungen diktieren, unter denen Gott zu handeln hat. Und Gott verweigert sich solchen Forderungen. Zugegebenermaßen nicht immer. Gideon ist damit durchgekommen. Aber ein Anrecht darauf haben wir nicht. Und für mein Leben muss ich sagen, ich kenne beides. Bei manchen Entscheidungen, da wusste ich ganz genau, das ist Gottes Wille. 100%. Ich war mir total sicher. Und bei anderen Dingen, da war ich mir total unsicher. Und ich habe entscheiden müssen, ohne zu wissen, was richtig ist und was nicht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, bei ganz vielen Sachen, da wissen wir ziemlich genau, was Gottes Wille ist. Viel ist da gar nicht zweifelhaft. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ich meine Feinde lieben soll? Ja, und dafür brauchst du nicht noch ein Zeichen, dass das wirklich stimmt. Zeichen. Sie sind schön, wenn sie passieren und wenn wir erkennen, was Gottes Willen ist. Aber Zeichen haben eine weitere Folge und ich möchte eure Aufmerksamkeit darauf lenken. Das Zeichen hilft Gideon gar nicht wirklich weiter. Nachdem Gott überraschenderweise auf Gideons Bedingungen eingegangen ist, stellt er auf einmal fest, ja, das könnte ja auch alles Zufall sein. Und er hat das erste Zeichen bekommen, so wie er es wollte, und sofort braucht er ein weiteres. Jetzt umgedreht. Der Boden soll trocken sein, das Vlies nass. Nach dem Zeichen ist vor dem Zeichen. Und das können wir auch heute noch erleben in unserem Glaubensleben. Du kannst noch so viele Zeichen bekommen. Du kannst noch so viel mit Jesus erlebt haben. Am Ende bleibt es immer ein Glaubensschritt. Rüstung an, Helm auf, Schwert raus und auf die Midianiter. Das musste Gideon tun, ohne oder mit Zeichen. Trotz aller Bestätigung, trotz aller Wunder, am Ende steht immer ein Glaubensschritt. Und wir merken uns, Gideon ist ein Mensch mit viel Angst, mit geringem Selbstwertgefühl und mit Zweifeln. Wenn du dich an letzte Woche erinnerst, in welcher Phase des Glaubens ist er? Bestenfalls ist er in der Phase der Glaubenskrise. Vielleicht ist er sogar in der Phase des Unglaubens. Aber das ist eine gute Nachricht. Gideon hat Gott nicht aufgegeben. Trotz seiner Angst, trotz seiner Zweifel, trotz seiner Abwendung von ihm. Gideon war vielleicht fertig mit Gott, aber Gott war nicht fertig mit Gideon. Und wenn es für Gideon, den Zweifler, den Ungläubigen möglich war, ein Glaubensheld zu werden, dann ist das auch für dich und für mich möglich. Was tut Gott mit Gideon? Erstmal Buße, erstmal kriechen, erstmal um Verzeihung bitten? Nein, er macht etwas, das er mit all den Zweiflern tut, die sich zu ihm hinwenden. Mit all denen, die es sich nicht selbst zutrauen. Mit Abraham, mit Mose, mit David, mit Elia, mit Petrus, mit Johannes, mit Paulus. Er beauftragt sie. Er beauftragt sie, sodass sie zu Begnadeten werden. Auf die Frage, wo der Gott ist, der Wunder tut, antwortet Gott in Vers 14: Geh los. Du hast die Kraft dazu. Du wirst Israel aus der Gewalt der Midianiter retten. Ja, ich bin es, der dich schickt. Gott beauftragt Gideon. Gideon sagt, wo ist denn der Gott, der Wunder tut? Und Gott sagt zu Gideon, ich bin hier, aber ich tue die Wunder nur mit dir. Der allmächtige Gott des Universums erfüllt seinen Plan mit Menschen. Mit Menschen, die seinen Auftrag annehmen. Mit Menschen wie du und ich. Er tut sein Werk, er tut seinen Plan nicht alleine. Ich weiß nicht genau, wieso Gott das so macht, aber er ist halt Gott. Er darf das. Er gibt Gideon einen Auftrag und als der Engel Gideon einen Helden nennt, da ist es etwas, das objektiv zum damaligen Zeitpunkt nicht stimmt. Gideon war ein junger Mann. Er war der jüngste Bruder. Damals keine besonders gute Ausgangsposition. Und er hatte auch bisher nicht viel zustande gebracht. Aber Gott sieht, was in Gideon steckt. Er kann den Helden sehen. Auch wenn Gideon es selbst nicht sieht. Auch wenn seine Freunde und seine Familie es nicht sehen. Gott gibt Gideon den Auftrag. Und das ist eine Gnade. Und es ist auch heute noch eine Gnade, einen Auftrag im Reich Gottes zu haben. Und jeder, der an Jesus glaubt, der hat diesen Auftrag. Jesus ruft alle seine Jünger zum Bau seines Reiches. Es ist eine Ehre für dich und für mich, eine Gnade, dass wir an seinem Reich mitbauen dürfen. In welcher Funktion auch immer. Und als drittes, Gideon, der Umkehrer. Der erste Auftrag, den Gideon bekommt, also bevor er gegen das eigentliche Problem, die Midianiter, kämpft, ist den Hausaltar für Baal und Aschera platt zu machen. Wieso ist das so? Das liegt daran, dass das eigentliche Problem gar nicht die Midianiter sind. Sie sind eher das Symptom. Ihr erinnert euch an den Kreis am Anfang? Ja? Wenn der Abfall von Gott passiert, dann können die Israeliten, können andere Völker die Israeliten dominieren. Das eigentliche Problem war also, dass das Volk Israel Gott verlassen hatte. Und daher kommen die Probleme. Wären sie einig untereinander und mit Gott, dann hätten die Midianiter niemals diese Macht bekommen können, die sie hatten. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit und der Liebe, aber in Beziehungsfragen geht er keine Kompromisse ein. Schon das erste Gebot lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Alle Probleme dieser Welt kommen aus der Störung der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Dass der Mensch nicht klar hat, dass Gott der Herr ist. Und genau an diesem Punkt setzt die Umkehr Gideons an. Sicherlich, der Altar war der Altar seines Vaters, aber im damaligen kulturellen Verständnis war das nicht zu trennen. Gideon bildet mit seiner Familie eine Einheit. Und als Sohn seines Vaters war er bei der Verehrung von Baal sicherlich auch selbst dabei gewesen. Gideon war Teil einer Gesellschaft, Teil einer Familie, die Gott zu einem Gott unter vielen gemacht hatte, der nicht mehr relevant war, der keinen Anspruch hatte. Und die Transformation des Angsthasen zum Helden, die beginnt genau hier an dieser Wurzel, bei Gideon selbst, bei seinen Prioritäten und bei den Prioritäten seiner Familie. Gott muss wieder den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Und dieser Platz, das ist der Chefsessel. Und das bedeutet Schluss mit dem Götzendienst, Umkehr, Reform, Neuausrichtung auf Gott. Das muss zuerst passieren, bevor die Midianiter an der Reihe sind. Und hier fängt auch deine und meine Transformation an, zum Glaubenshelden. Und ich weiß, wie sehr ich das selbst immer wieder brauche. Mich selbst auf Jesus ausrichten. Und das ist ein ständiger Prozess. Und in diesem Sinne, wenn das die Umkehr bedeutet, brauche ich diese Umkehr, diese Bekehrung jeden Tag. Und ich möchte dich ganz direkt fragen, welche Götzenaltäre musst du in deinem Leben einreißen? Was nimmt den Platz ein, der von rechts wegen Gott gehört? Aussehen, Anerkennung, Leistung, Fußball, Sex, Beliebtheit, Auto, Handy, Computerspiele. Wo hast du den Platz, der Gott zusteht, mit etwas anderem ersetzt? Läuft er so mit oder ist er der Dreh- und Angelpunkt deines Lebens? Hier kann es keine Kompromisse geben. Weil Gott ist an diesem Punkt nicht zu Kompromissen bereit. Ich bin der Herr, dein Gott. Jede Umkehr zu Gott, jede Erfüllung von Gottes Auftrag fängt mit der Klärung der Prioritäten an. Und unsere Priorität soll auf der Beziehung zu Gott, zu Jesus und auf seinem Willen liegen. Alles andere ordnet sich dem unter. Wir sind am Ende dieser Predigt angelangt. Wir haben gehört von Gideon. Einem Menschen mit Angst, mit geringem Selbstwertgefühl, Zweifeln an Gott. Und doch wird dieser Gideon ein Held genannt. Weil er trotz seiner Angst, trotz seinen Zweifeln Glaubensschritte tut und geht. Er fängt an und reformiert sein eigenes Leben. Und später wird er derjenige sein, der das Volk Israel zum Sieg führt. Also gut, eigentlich tut er es nicht wirklich, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht denkst du, Glaubensheld, mir reicht es schon, ein Glaubenszwerg zu sein. Aber ich möchte dich an den Engel erinnern. Er nennt den Glaubenszwerg Gideon einen Glaubensheld, weil Gott mehr sehen kann, als Gideon selbst sehen kann. Und er kann auch mehr sehen, als du sehen kannst. Wenn die Lebensberichte von Menschen in der Bibel eins zeigen, dann ist es das. Gott gebraucht gewöhnliche Menschen. Gott ist außergewöhnlich. Menschen sind es nicht. Aber mit Gott können gewöhnliche Menschen Außergewöhnliches tun. Und Gott will nicht nur Gideon gebrauchen, er will dich. Und am Ende aller Bestätigung des Auftrages Gottes an dich bleibt nun eine Frage übrig. Bist du bereit, den nächsten Glaubensschritt zu gehen? Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.